ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Es ist Winter. Es schneit. Soweit so gewöhnlich. Doch was momentan in einigen Teilen Deutschlands und Österreichs vom Himmel kommt, ist nicht mehr normal. Im schönen Vilsmoos im Salzburger Land, das mit einer Wintertraumlandschaft für Skibegeisterte wirbt, ist die Lage dramatisch. Der Schnee fällt und fällt, seit 10 Tagen schon. Und da, wo normalerweise Touristen die Berge mit ihren Skiern abfahren, dort drohen jetzt riesige Lawinen abzugehen. Österreichs Alpenraum sieht wegen des vielen Weiß mittlerweile rot, die Warnstufe für starkes Unwetter. Viele Menschen in den betroffenen Gebieten sind von der Außenwelt abgeschnitten und können nur noch unter schwierigen Bedingungen versorgt werden. Anna Tillack berichtet aus Vilsmoos über die weiße Last, die über den Alpen liegt.
Lagebesprechung um 7:30 Uhr morgens in einem Vilsmooser Hotel. Die örtliche Lawinenkommission trifft sich zurzeit jeden Tag. Was ihnen besonders Sorgen macht, noch ist in der Region keine Lawine abgegangen.
Mir erinnert das ein bisschen gewisse Parallelen zu Galtür. Da haben wir das gleiche Problem gehabt. Da hat es geschneit und geschneit und geschneit, die Situation, wie wir es da jetzt haben. Und irgendwann, auch wenn die Verhältnisse oder die Temperaturen momentan günstig sind, irgendwann ist dann so weit, dass die ganze Masse weggeht und dann haben wir das Problem, dass eben alles auf einmal daherkommt und nachher, ja, gute Nacht.
In Galtür fand 1999 Österreichs bisher größtes Lawinenunglück statt. 31 Menschen starben. Das soll sich auf keinen Fall wiederholen. Manfred Nagel von der Lawinenkommission kontrolliert deshalb akribisch die Straßensperre. Er rechnet damit, dass früher oder später sogenannte Staublawinen abgehen könnten.
Die Staublawinen haben die Eigenschaft, dass sie zwar nicht an extrem viel Masse daherbringen, aber die haben eine extreme Druckwelle und die reicht dann bis ins Tal. Und das sind massivste Auswirkungen, die katastrophenähnliche Verhältnisse zurücklassen dann.
Vilsmoos ist über 2 Straßen erreichbar. Diese ist bereits seit einer Woche gesperrt. Wenn sich die Lage verschlechtert, muss Nagel die andere auch sperren. Dann ginge es Vilsmoos wie vielen anderen Gemeinden in Österreich. Man wäre abgeschnitten. Bürgermeister Johann Sulzberger ist auf jedes Szenario vorbereitet.
Ja, man kann sicher da, ohne dass man irgendwo das übertreibt oder was, kann man sagen, dass man sicher 10 Tage ohne Probleme leben könnte. Und wie gesagt, das Wichtigste ist die Stromversorgung und die Trinkwasserversorgung, dass die gegeben ist und dass die wichtigsten Wege und Routen offen sind.
Seit 10 Tagen schneit es hier durchgehend. Ein Ende ist bis zum Wochenende nicht in Sicht. Die Gemeinde stellt sich auf einen weiteren Meter Neuschnee ein. Alle versuchen mit dem Schaufeln hinterherzukommen. Stoisch graben sie jeden Tag ihre Autos aus.
Wie lange schaufeln Sie schon?
Eine halbe Stunde, aber ich hoffe, in 3-4 Stunden bin ich fertig. Wir haben ein Baby von 11 Monaten dabei und dann macht man sich schon ein bisschen Gedanken, was ist, wenn hier wirklich was passieren soll, Strom ausfällt oder Passstraße gesperrt ist, aber wir sind positiv gestimmt.
Wir fahren seit über 20 Jahren in Skiurlaub, sowas haben wir noch nicht erlebt. Sowas haben wir ernsthaft noch nicht erlebt, unglaublich.
Zurück zu Lawinenexperte Manfred Nagel. Noch scheint das Schneebrett neben der Straße zu halten. Sie bleibt vorerst offen. Trotzdem ist sein Rat vor allem für Touristen deutlich.
Wenn man sich wirklich nicht auskennt, dann ist es am gescheitesten, man bleibt zu Hause hinterm warmen Ofen und lässt sich's gut gehen.
Wenn die Außenwelt nur noch aus Schnee besteht, kann es einem schon mulmig werden. Oben, unten, vorne, hinten, überall Schnee. In Deutschland geht es den Menschen im Harz so oder auch im Erzgebirge. Aber besonders die Bayern hat der heftige Winter kalt erwischt. Das, was normalerweise in einem ganzen Monat an Schnee auf sie rieselt, fiel jetzt in wenigen Tagen. Viele Straßen sind nicht befahrbar, Schulen geschlossen, Dörfer eingeschneit. Eva Frisch berichtet.
In Buchenhöhe im Berchtesgadener Land liegt der Schnee mittlerweile 1,5 Meter hoch. Der kleine Ort versinkt. Die über 300 Bewohner kommen nicht mehr weg. Keine einfache Situation für die Menschen hier.
Ja, wir sind von der Außenwelt abgeschnitten und im Moment dürfen wir die Straße, die hier zur Klaushöhe rausführt, nicht befahren, nur auf eigene Gefahr. Und deshalb haben wir jetzt hier eine Notversorgung bekommen seit gestern.
Durch die Bundeswehr, die uns hier mit Kettenfahrzeugen versorgt.
Zweimal täglich bekommen sie Lebensmittel, aber die einzige Zufahrtsstraße bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Die Gefahr des Schneebruchs ist zu groß. Auch für die Dächer wird die Schneelast zu schwer. Angeseilte Feuerwehrleute helfen beim Abschaufeln. Im Landkreis Miesbach gilt nach wie vor der Katastrophenfall. Alle Schulen bleiben deshalb bis Freitag geschlossen.
Die Sicherheit der Kinder geht vor. Ich habe jetzt vorhin gehört, es gab zwei Busunfälle wohl mit Schulbussen in Bayern. Und das wollten wir definitiv vermeiden, sei es durch Schneebruch, sei es durch Unfallgefahr.
Vor allem in Südbayern steigt die Gefahr, dass Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. Deshalb sind zahlreiche Straßen gesperrt. Weiterer Grund, die Lawinengefahr. Im Ort Marktschellenberg verschüttete eine Lawine eine Straße, die mit schwerem Gerät geräumt werden musste. Verletzt wurde niemand. Dagegen muss dieser Zug im Harz teilweise per Hand vom Schnee befreit werden. Die Schmalspurbahn blieb gestern stecken. Eine plötzliche heftige Schneewehe hatte den Zug auf dem Weg zum Brocken fast komplett mit Schnee bedeckt. Fahrgäste und Zugpersonal kamen mit dem Schrecken davon. Sie saßen allerdings stundenlang fest, bis sie schließlich befreit werden konnten.
Mit unserer Wetterexpertin Claudia Kleinert blicken wir einmal auf die betroffenen Gebiete. Warum schneit es so heftig in den Alpen?
Pina Atalay, ist eigentlich die gleiche Erklärung, wie warum es im Sommer so trocken war und die ganze Zeit ein Hoch nach dem anderen kam. Jetzt liegt das Hoch etwas westlich von uns, ist aber so ein bisschen eine eingefrorene Wetterlage. Das heißt, immer wieder werden Tiefs um dieses Hoch herumgeführt, kommen dann östlich von uns weiter nach Süden voran. Dementsprechend kommt auch die kalte und feuchte Luft nach Süden voran, staut sich am Alpenrand, also Alpennordrand und im Alpenvorland in Bayern, jetzt auch Schnee eben in Baden-Württemberg und dementsprechend dort immer wieder neuer Anstau von Niederschlag, in dem Falle eben von Schnee, weil es so kalt ist, weil die Luft auch kalt ist. Und deshalb schneit es immer wieder und zwar richtige Mengen und das eben schon über Tage.
Wie viel kommt denn in den nächsten Tagen noch runter?
Also bis zum Wochenende entspannt sich die Situation noch nicht, denn es schneit erst einmal weiter. Das lilafarbene hier, das ist so ungefähr noch ein Meter, der dazukommen wird. Und Sie sehen hier Österreich, die Schweiz, dann das Alpenvorland in Bayern. Da können dann noch mal bis Montag, also jetzt übers Wochenende hinweg, ein Meter fallen. Und das heißt zum Beispiel, dass es morgen am Donnerstag örtlich 30 bis 70 Zentimeter sind. Die 70 Zentimeter natürlich für die höchsten Höhenlagen. Ansonsten weiter runter, Alpenvorland 30 Zentimeter. Dann gibt es mal eine Pause Freitag, Samstag, da fällt nicht allzu viel. Dann Sonntag aber wieder 10 bis 40 Zentimeter. Unterhalb von 1000 Metern wird das Ganze sogar in Regen übergehen, sodass der Schnee noch pappiger wird, also die Konsistenz noch unangenehmer und Montag dann nochmal 10 bis 30 Zentimeter. Und viel weiter können wir im Moment noch nicht gucken.
Danke, Claudia. Und wir schauen gleich noch auf die Wetteraussichten für das ganze Land. Rund zehn Minuten Donald Trump, in denen er den Teufel an die Wand malte. Diesmal nicht auf Twitter, sondern ganz klassisch. Er wollte das Volk erreichen mit einer Rede an die Nation. Gestern zur besten Sendezeit im US-Fernsehen. Manch Zuschauer mag überrascht gewesen sein. Laufen diese Bürgeransprachen von Präsidenten doch meist in besonders außergewöhnlichen Situationen über die Bildschirme. Für Trump ist Krise genug, dass er seine geplante Mauer zu Mexiko derzeit nicht bauen kann. Und er zeichnete ein besonders düsteres Bild illegaler Einwanderung. Verena Bünden berichtet aus einem Land, das sich politisch festgefahren hat.
Präsident Trump am Tag nach seiner Rede an die Nation. Er ist auf dem Weg in den Kongress, um die republikanischen Reihen geschlossen zu halten und sichtlich zufrieden. Wir haben große Unterstützung von den Republikanern, wie Sie wissen. Ihr erfindet ja immer nur alles. Wir haben großen Rückhalt, anders als die Demokraten den haben. Und doch schmerzt der Regierungsstillstand in der dritten Woche immer mehr Amerikaner. Keine Touristen, keine Regierungsbeamten bei den Foodtrucks im Schatten des Kongresses. Anders als die Beamten werden sie auch rückwirkend nicht entschädigt werden für alle Ausfälle. Sehr schlecht. Das Geschäft läuft nicht gut. Im Ringen um die öffentliche Meinung wendet sich Präsident Trump gestern Abend direkt an die Amerikaner. Auf allen Kanälen beschwört er mit düsteren Bildern eine Notlage an der Grenze zu Mexiko. Eine Grenzbarriere würde nicht nur Kriminelle und Drogen abhalten, sondern auch Einwanderer abschrecken von der gefährlichen Reise. Das ist eine humanitäre Krise, eine Krise des Herzens und eine der Seele. Im vergangenen Monat sind 20.000 Migrantenkinder illegal in die USA gebracht worden, ein dramatischer Anstieg. Die Schuld am Shutdown gibt Trump den Demokraten und fordert 5,7 Milliarden Dollar für eine Barriere aus Stahl statt Beton. Von der Frage nach Baumaterialien wenig beeindruckt die demokratische Führung in ihrer Gegenrede. Die Verantwortung für die Haushaltssperre liege klar bei Trump. Er muss aufhören, das amerikanische Volk als Geisel zu halten und eine Krise zu fabrizieren. Er muss die Regierung wieder aufmachen. Am Nachmittag eskaliert ein weiteres Führungstreffen im Weißen Haus. Die Demokraten wollen nur Geld für neue Technologien und mehr Personal an der Grenze geben, nicht aber für eine Mauer. Trump bricht ab. Er fragte Sprecherin Pelosi, ob sie seiner Mauer zustimmt. Sie sagte nein, dann er, wir haben nichts mehr zu diskutieren und ging raus. Wir haben mal wieder einen Wutanfall gesehen, weil er seinen Willen nicht bekommen hat. Stillstand in einem politischen Streit, in dem keiner nachgeben will. Doch die Geduld der Amerikaner lässt nach. Die sollen den Willen des Volkes umsetzen, egal ob Republikaner oder Demokraten. Garantiert endlich sichere Grenzen. Nicht unbedingt eine Mauer. Es gibt bessere Methoden, um die Grenzen zu sichern. Und lasst die Amerikaner wieder zur Arbeit gehen. Am Freitag werden 800.000 US-Regierungsangestellte im Zwangsurlaub keinen Gehaltscheck bekommen. Der Leidensdruck wächst.
Nach dem Angriff auf den Bremer AfD-Landeschef Magnitz hat die Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse zum Tatablauf. Damit beginnen die Nachrichten mit Susanne Daubner.
Den Angaben zufolge wurde der Politiker von einem Mann hinterrücks angesprungen, woraufhin er heftig zu Boden stürzte. Nach Auswertung des Videomaterials gehen die Ermittler davon aus, dass die Verletzungen allein von diesem Sturz stammen. Die AfD Bremen spricht hingegen weiterhin von einem gezielten Angriff mit einem Gegenstand.
Frank Magnitz kann sich nach eigenen Angaben an den Überfall nicht mehr erinnern. Zu seiner persönlichen Einschätzung der Tat komme er aufgrund der Erzählungen der Ersthelfer.
Das war eine gezielte Terrorattacke mit dem Vorsatz, oder wenn nicht mit dem Vorsatz, dann zumindest mit der billigen Inkaufnahme einer möglichen Todesfolge.
Diese Einschätzung teilt die Staatsanwaltschaft nicht. Sie hat inzwischen das Video ausgewertet, das Überwachungskameras am Tatort aufgezeichnet haben. Es soll den kompletten Tathergang zeigen.
Die Staatsanwaltschaft ist ja zunächst auch von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen. Nach Sichtung des Videomaterials kann das unter keinen Umständen mehr aufrechterhalten werden. Das wäre nur dann der Fall gewesen, wenn das Videomaterial tatsächlich zeigen würde, wie auf einen am Boden liegenden eingetrampelt wird, möglicherweise dann auch unter Verwendung irgendwelcher Gegenstände auf ihn eingeschlagen wird, in vehementer Weise. Das dokumentiert das Video nun allerdings nicht.
Die AfD Bremen bleibt bei ihrer Darstellung, dass Magnitz mit einem Gegenstand angegriffen worden ist.
Die Bundesregierung will die Kinderarmut in Deutschland stärker bekämpfen. Das Kabinett brachte dafür mehr staatliche Leistungen für Kinder von Geringverdienern auf den Weg. Konkret soll es höhere Sozialleistungen und mehr Geld, etwa für Schulsachen und Mittagessen, geben. Insgesamt könnten von den Verbesserungen bis zu 4 Millionen Kinder profitieren. Der Deutsche Kinderschutzbund kritisiert die Regelungen als zu kompliziert. Der massive Datenangriff auf Politiker und Prominente beschäftigt die Ermittlungsbehörden weiter. Es müsse geklärt werden, welche Sicherheitslücken der 20-jährige mutmaßliche Täter genutzt habe, hieß es bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Außerdem würden die Motivation des Mannes und die Frage nach etwaigen Mitbeteiligten geprüft. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Ausspähung von Daten und Datenhehlerei. Unter Vermittlung Brüssels ist für die 49 Flüchtlinge auf deutschen Rettungsschiffen im Mittelmeer eine Lösung gefunden worden. Sie durften in Malta an Land gehen und werden jetzt auf 8 EU-Staaten verteilt. Die Abmachung beinhaltet auch, dass etwa 220 weitere in Malta gestrandete Migranten von europäischen Staaten aufgenommen werden. Deutschland nimmt laut Innenministerium 60 Menschen auf.
Und es beginnt der Showdown. Im britischen Unterhaus ging heute der Vorhang auf zum nächsten Akt im Brexit-Drama. Knapp eine Woche werden die Parlamentarier über den umstrittenen Plan der Premierministerin debattieren. Dann kommt es zum Schwur. Und 3 Monate bevor der Austritt aus der EU vollzogen werden soll, mag man im Land der Wettbegeisterten keinen Penny auf irgendetwas setzen. Zu verfahren ist die Situation, zu unsicher das, was jetzt kommen wird. Annette Dittert über den ersten Tag einer wohl historischen Parlamentsdebatte.
Wenige Tage vor der entscheidenden Abstimmung wird die Stimmung in London immer angespannter. Mit der britischen Höflichkeit ist es vorbei, der Ton ist rau geworden. Wir haben rausgewählt, wir wollen nicht mehr von Juncker regiert werden. Und auch Szenen wie diese gibt es. Die proeuropäische Konservative Anna Soubry vorgestern auf dem Weg zum Parlament, belagert von pöbelnden Brexit-Hardlinern, die sie als Faschistin beschimpfen. Es ist erstaunlich. Das ist es, was mit unserem Land passiert ist. Und auch im Parlament ging es heute nicht wesentlich freundlicher zu. Theresa May wiederholte mal wieder gebetsmühlenartig ihr Mantra. Der einzige Weg, einen ungeordneten Brexit zu vermeiden, ist mein Deal. Ansonsten hatte sie nichts Neues zu bieten, was auch dem Oppositionsführer auffiel. Bringt sie uns heute nicht den exakt selben Deal, den sie schon damals nicht hatte durchbringen können? Mein Deal sichert Jobs und deshalb sollte er für ihn stimmen. Das aber wird Corbyn sicher nicht tun. Und auch sonst stieß May mit ihrer Verzögerungstaktik heute an ihre Grenzen. Das Parlament machte ihr nämlich gleich zu Beginn einen Strich durch die Rechnung. Es stimmte mehrheitlich dafür, dass May sollte ihr Deal am nächsten Dienstag nicht durchkommen, nur noch 3 Tage hat, um eine neue Variante vorzulegen. Das ist der Beginn eines unerlässlichen Dialogs, um einen Ausweg aus dieser schwierigen Situation zu finden, aber eben nur, wenn die Regierung nächste Woche verliert. Davon allerdings gehen in London mittlerweile so gut wie alle aus. Denn die Brexiteers haben heute noch einmal bekräftigt, dass sie Mays Deal am nächsten Dienstag nicht zustimmen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt ohne Deal aus der EU ausscheiden, wird immer größer. Viele der Brexiteers vor dem Parlament sahen das heute genauso. Wir wollen raus jetzt, und zwar ohne Deal. Denn der Deal, den sie mitgebracht hat, ist doch Mist. Irgendwann haben die Leute eben die Schnauze voll. Wir haben abgestimmt, ganz demokratisch. Und jetzt sollen die das doch gefälligst endlich umsetzen. Für May und ihren Deal hat damit das Endspiel begonnen. Und es sieht nicht mehr danach aus, als könne sie es hier am nächsten Dienstag noch gewinnen.
Der bevorstehende Brexit versetzt auch deutsche Unternehmen in große Sorge. Ohnehin gibt es Signale, dass die Bäume für die nun seit Jahren florierende hiesige Wirtschaft nicht mehr lange so hoch in den Himmel wachsen werden. Nach der weltweiten Finanzkrise 2008 brach im Folgejahr das deutsche Bruttoinlandsprodukt um mehr als 5% ein, um danach aber wieder deutlich emporzusteigen. Nach einem Rückschlag 2012 und 2013 stabilisierte sich das Wirtschaftswachstum bei etwa 2%. Für das vergangene und das neue Jahr prognostizierte die Regierung immerhin noch 1,8%. Wirtschaftsinstitute rechnen aber inzwischen für 2019 mit einem deutlich niedrigeren Wachstum. Das sagen die Experten. Aber wie schaut der deutsche Mittelstand selbst in die Zukunft? Stefan Lennhardt.
Seit fast einem Jahrzehnt kennt die Wirtschaft in Deutschland nur eine Richtung, aufwärts. Und das liegt auch an Produkten wie diesem, produziert bei Stabila im kleinen pfälzischen Annweiler. Alle 12 Sekunden rollt hier eine fertige Wasserwaage vom Band. Auch in China baut Stabila Messtechnik und zahlt inzwischen Zölle für Exporte in die USA. Großbritannien ist ebenfalls ein wichtiger Markt. Und auch deshalb ist hier, anders als es scheint, nicht mehr alles im Lot.
Also zunächst mal große Unsicherheit. Man kann nicht langfristig planen. Wir können Investitionen nicht vornehmen. Aber natürlich sind wir auch mit ganz konkreten Themen bei der Abwicklung konfrontiert. Thema Brexit, eventuelle Zollabwicklung in weniger als 2 Monaten. Das ist eine große Herausforderung für uns. Das wird für die gesamte Wirtschaft eine große Herausforderung sein.
Der Motor der deutschen Wirtschaft, so werden sie hier oft genannt. Es sind vor allem Mittelständler beim Jahresempfang der Wirtschaft in Mainz. Mehr als jeder zweite Beschäftigte in Deutschland arbeitet in einem solchen Unternehmen. Gastredner Finanzminister Scholz mahnte vor kurzem, Die fetten Jahre, sie seien vorbei.
Der Schwung, den wir in den letzten Jahren hatten, der wird nicht mehr gleich groß sein, sodass wir natürlich genau aufpassen müssen, was wir tun. Und das bedeutet auch, wenn man mit öffentlichem Geld umgeht, dass man genau hinschauen muss, dass man genau rechnet und nicht glaubt, das wird am Ende schon irgendwo noch ein Spielraum sein.
Hier bei den Analysten der Kreditanstalt für Wiederaufbau untersuchen sie jeden Monat den Mittelstand. Die tatsächliche Lage sei noch gut, wenig Arbeitslose, hohe Löhne und eine boomende Baubranche.
Dem Mittelstand geht es insgesamt sehr gut. Wenn Sie etwa an die Finanzausstattung denken, dann haben wir hier rekordhohe Zahlen. Noch stimmen auch die Produktionszahlen bis auf den industriellen Teil. Insofern ist es im Moment vor allen Dingen ein Thema der Stimmung.
In Annweiler herrscht deshalb auch keine Panik. Mit Interesse haben Sie hier verfolgt, wie der Finanzminister auch in Mainz Steuererleichterungen für Unternehmen in schwierigeren Zeiten zumindest in Aussicht stellt. Von schlechten wirtschaftlichen Vorhersagen will man sich hier nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen.
Gut, das ist im Moment halt ein sich selbst verstärkender Effekt auch. Es hat jetzt eine gewisse Konjunktur, negative Konjunkturmeldungen abzugeben. Und natürlich die Auguren schreiben voneinander ab. Und da entsteht eine Stimmung, die vielleicht negativer ist, als die Lage im Moment tatsächlich ist. Das werden wir erst hinterher wissen.
Ob es für den deutschen Mittelstand tatsächlich langsamer bergauf geht, lässt sich jetzt jedenfalls nur schwer vorhersagen.
Was kommt auf die deutsche Wirtschaft zu? Ein Kommentar von Holger Ohmstedt vom Norddeutschen Rundfunk.
Das muss man ihnen lassen. In einem sind Konjunkturforscher wirklich gut. Im Nachhinein können sie uns immer erklären, warum die Wirtschaft boomte oder schwächelte. Mit ihren Prognosen sind sie nicht so treffsicher. Na gut, das Vorhersagen wird auch immer schwieriger, seit ein launischer Präsident im Weißen Haus die Weltwirtschaft durcheinanderwirbelt. Klar ist, die Boomparty kann nicht ewig weitergehen. Seit 9 Jahren ist unsere Wirtschaft in Champagnerlaune. Die wäre sogar noch prickelnder, wenn Fachkräftemangel und Kapazitätsengpässe zum Beispiel am Bau nicht bremsen würden. Wenn die Industrieproduktion jetzt in Deutschland einen Gang runterschaltet, droht kein Konjunktureinbruch. Wir kommen langsam wieder zur Normalauslastung in unserer Wirtschaft. Und auch der Arbeitsmarkt bricht nicht gleich wieder ein, wenn der deutsche Aufschwung lahmt. Dank der Hartz-Reformen sind so viele wie nie in Lohn und Brot. Mit ihrem Einkommen stützen sie die immer wichtiger werdende Binnenkonjunktur. Und zweitens, Firmen, die unter Fachkräftemangel leiden, entlassen ihr Personal nicht gleich, wenn die Auftragsbücher nicht ganz so prall gefüllt sind. Und sollten die Arbeitslosenzahlen mittelfristig doch wieder steigen, ist demografische Entspannung in Sicht. In ein paar Jahren stehen Millionen Babyboomer an der Schwelle zum Rentenalter und machen Arbeitsplätze frei.
Holger Ohmstedt kommentierte: Flugreisende müssen sich erneut auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen. Noch einmal Nachrichten mit Susanne Doppner.
Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Sicherheitspersonals zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind die Flughäfen Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart. Hintergrund ist der festgefahrene Tarifkonflikt in der Branche. Verdi fordert für die rund 23.000 Beschäftigten einen bundesweit einheitlichen Stundenlohn von 20 Euro. Die Börsendaten. Der Dow Jones stand am Abend bei 23.879 Zählern, ein Plus von 0,4%. Der DAX konnte seine Vortagesgewinne ausbauen und schloss bei 10.893 Punkten. Dazu beigetragen haben die Verhandlungen zwischen den USA und China über ein Ende des Handelsstreits. Mehr zu der positiven Entwicklung des DAX von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Einen ordentlichen Anteil daran haben die Autohersteller. Volkswagen, BMW und Daimler haben wie die Mitbewerber ein hohes Interesse daran, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China beendet wird. Denn ihre Produkte, die Fahrzeuge, leiden besonders unter Straf- und Sonderzöllen. Jedes Auto einer deutschen Marke, das in den USA hergestellt und nach China verkauft wird, gilt als Auto aus den USA mit den entsprechenden Zöllen. Wenn die nun sinken würden, wären viele Sorgen deutlich kleiner. Alleine die Hoffnung auf eine Lösung im Handelskonflikt lässt die Kurse steigen. Volkswagen, BMW und Daimler, alle liegen gut im Plus. In Stuttgart haben sie heute besonders gut lachen, denn hinzu kommt, dass der Stern besonders hell leuchtet, dank China. Denn während das Geschäft in Nordamerika mit dem Verkauf von Autos für die Schwaben nicht so gut lief, war es im Reich der Mitte umso besser. Und zwar so gut, dass Daimler das 8. Jahr in Folge einen Absatzrekord einfuhr.
Mitte 20 war Grace Kelly, als sie die Hauptrolle in gleich 3 Hitchcock-Filmen spielte. Schön, unnahbar und natürlich blond. Wie ein schneebedeckter Vulkan, sagte der Regisseur einmal. Kim Novak, die Hitchcock in Vertigo so eindrucksvoll in Szene setzte, hatte natürlich blondes Haar und auch sie strahlte diese besondere, kühle Eleganz aus. Und auch die von ihm geschätzte deutsche Schauspielerin Karin Dorr war, nein, die war eigentlich brünett, aber blond sein, das war für Sir Alfred nicht unbedingt eine Frage der Haarfarbe. Innerlich blond, das sei sie schließlich schon, meinte er. Die perfekte Frau mit Geheimnis ist die, die blond ist, scharfsinnig und nordisch, so begründete Hitchcock seine Vorliebe für die kühlen Blonden, die jetzt Thema eines Buches ist, das einen neuen Blick wirft auf den Meister und sein Frauenbild. Klaus Lesche.
Wie soll ein Regisseur mit Schauspielern umgehen? Alfred Hitchcock hatte dafür eine sarkastische Gebrauchsanweisung. Man sollte sie wie Vieh behandeln. Das gilt nicht für sie, Grace Kelly, Hitchcocks blondes Ideal. In Filmen wie Das Fenster zum Hof inszeniert er sie als kühle, glamouröse Ikone. James Stewart erscheint sie anfangs ein bisschen bedrohlich.
Sie ist zu vollkommen, sie ist zu talentiert, sie ist zu schön, sie ist zu intellektuell, sie ist zu sehr alles, was ich nicht will.
Hitchcocks Filme dominiert dieser Frauentyp. Thilo Wüdra hat sich mit dem Phänomen befasst, warum bevorzugte Hitchcock Blondinen.
Es ist also ein Identifikationsmuster, das er darstellte. Und die Frau muss also die Helle, die Schöne, die Blonde sein. Und der Mann ist der etwas Dunklere, Sinistere.
Von Grace Kelly ist Hitchcock so fasziniert, dass er wohl ewig mit ihr weitergedreht hätte. Doch er verliert sie an den Zwergstaat Monaco. Nur noch Fürstin, nie mehr Filmstar. Hitchcock sucht eine neue blonde Ikone, einen Kelly-Clone, und er wird fündig.
Eines Tages saßen Alma Hitchcock und Alfred Hitchcock vor dem Fernseher und guckten Frühstücksfernsehen, CBS, und plötzlich lief eine Blondine durchs Bild. Niemand wusste, wer das ist, und das war Tippi Hedren, die für einen Schoko-Diät-Trunk Werbung machte.
Die Vögel heißt der Film, der das Model Tippi Hedren zum Star macht. Alfred Hitchcock, der hier gerade mit seinen Terriern durchs Bild läuft, lässt Hedren von echten Vögeln attackieren. Die sind mit Gummibändern an ihrem Kleid befestigt. Beim Dreh erleidet Hedren einen Nervenzusammenbruch. Jahrzehnte nach Hitchcocks Tod wertet sie diese Szenen als gezielte Bestrafung dafür, dass sie den sexuellen Belästigungen des Regisseurs nicht nachgegeben habe. Dennoch dreht Hedren einen weiteren Film mit Hitchcock, aber nicht nur deshalb findet Wüdra ihre Vorwürfe fragwürdig.
Die meisten Schauspieler und Schauspielerinnen, die man in den letzten Jahren noch interviewen konnte, haben Hitchcock immer als einen humorigen, als einen doppeldeutig, ambivalent humorigen Mann bezeichnet, mit vorbildlichen Manieren und ein britischer Gentleman durch und durch.
He too. Mit ihren Vorwürfen gegen den Regisseur steht Hedren allein da. Anders als in Hitchcocks Filmen gibt es in diesem Fall keine Auflösung und vielleicht nicht einmal einen Schurken.
Wir kommen nochmal zurück zu Claudia Kleinert und den Wetteraussichten. Wie wird's denn in den kommenden Tagen, Claudia?
Pina Antalay, es wird jetzt erst einmal noch Schnee geben, vor allem in der Nacht und morgen. Aber zum Wochenende kommt deutlich wärmere Luft zu uns. Sieht man noch am Trend für Köln. Von jetzt am Donnerstag, also morgen, recht frischen 3 Grad, geht's deutlich bergauf auf 9 bis 10 Grad. So bleibt's dann auch wohl erst einmal für die nächsten, naja, fast 10 Tage, soweit wir da gucken können. Das heißt, es kommt wärmere Luft. Erst einmal aber ist es jetzt noch ziemlich kalt. In der Nacht schneit's auch kräftiger, vor allem im Osten und Süden. Das heißt, Richtung Erzgebirge und Alpenvorland. Da kann's nochmal stärkeren Schneefall geben. Im Nordwesten meist trocken mit Auflockerungen. Die Temperaturen sinken in den leicht frostigen Bereich und morgen Vormittag haben wir es weiterhin mit Schneefall zu tun, und zwar vor allen Dingen noch so von Sachsen runter bis nach Brandenburg, bis nach Bayern und Baden-Württemberg. Dann ein Streifen, wo auch mal ab und zu die Sonne scheint. Im Laufe des Nachmittags eben dieser Streifen, der ein Stück weiter nach Süden vorankommt, am Alpenrand immer noch etwas kräftigeren Schneefall. Temperaturen meist nur zwischen -2 und +3 Grad. Dann allerdings am Freitag Schneefall, der von Nordwesten her in Regen übergeht. Und am Samstag immer mal wieder Regen und Schnee. Es bleibt also feucht, aber es wird wärmer.
Danke, Claudia Kleinert. Und das war es von uns. Hier geht's jetzt weiter mit zwei Folgen Babylon Berlin. Und um 0.30 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da. Einen schönen Abend. Musik